Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pell.
Hallihallo. Der Pranger der Bild. Gefahr für die Persönlichkeitsrechte?
Die Überwachung der G20-Journalisten, Gefahr für die Pressefreiheit.
Die Arbeit der G20-Reporter, Gefahr der Unabhängigkeit.
Der Blick in das Löschzentrum, was hinter der Facebook-Schlagzeile der Woche steckt.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Schauspielerin Maria Furtwängler. Sie hat eine Studie der Uni Rostock zur Geschlechterverteilung in Film und Fernsehen initiiert. In dieser Woche wurde das Ergebnis vorgestellt und 67% der Hauptakteure im deutschen Fernsehen sind Männer. Dazu Maria Furtwängler, Zitat: Es ist wichtig zu verstehen, welches Geschlechterbild mit der enormen Wirkungsmacht des Fernsehens und Kinos transportiert wird. Bislang hat man die fehlende Diversität nur gefühlt. Jetzt haben wir die Fakten.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Ich finde ja, beim Thema Gleichberechtigung, da hilft kein Reden und kein Lamentieren, da hilft nur Handeln und Fakten schaffen. Insofern, da hat CDU-Politiker Wolfgang Bosbach doch mit seinem abrupten Abgang gestern in der Talkshow von Sandra Maischberger alles richtig gemacht. Er hat Maischberger und seine Diskussionskontrahentin Jutta Ditfurth einfach sitzen lassen und damit von einem Moment auf den anderen die Frauenquote in der Sendung exponentiell gesteigert. Ich finde das sehr gut, weiter so.
Herr Pähler, nimmst du dir ein Beispiel an Bosbach?
Ich gehe.
Deutschlandfunk Nova.
Das G20-Gipfel-Medienmagazin.
Die letzten Schäden durch die Ausschreitungen, die in Hamburg entstanden sind, die sind noch nicht mal ausgebessert. Und schon werden die verschiedensten Auswirkungen dieses Gipfels und der ganzen Nebenwirkungen in der Medienszene stark diskutiert. So hat die Bild am Montag zum Beispiel Randalierer öffentlich gesucht und um dann quasi am Tag drauf gleich erste Fahndungserfolge zu vermelden. Mehr als ein Dutzend Personen sind von der Bild dabei deutlich erkennbar gezeigt worden.
Ich muss auch ehrlich sagen, diese ganze Gipfelberichterstattung hat auch unglaublich viele Emotionen in mir ausgelöst. Als ich mir dann nochmal zum Beispiel am Montagabend im Fernsehen eine Reportage angeschaut habe, muss ich sagen, war ich echt gerührt, aufgewühlt und irgendwie alles zugleich. Das war schon ein starker Eindruck, den dieses Ereignis da am letzten Wochenende dann auch Spuren hinterlassen hat und vor allem natürlich jetzt auch die Diskussionen, die wir in der Medienbranche führen.
Ja, dazu kommt nämlich jetzt auch eben noch eine Diskussion rund um die Pressefreiheit, denn 32 Journalisten, die erst für den G20-Gipfel akkreditiert waren, denen ist diese Akkreditierung wieder entzogen worden. Und die Umstände, ja, die sind doch alles in allem, ich sag mal, höchst ungewöhnlich.
Am Ende haben wir jetzt aber eine Frage, die auf dem Tisch steht und eigentlich beide Themen betrifft. Ist das jetzt jeweils ein Sturm im Wasserglas oder wird am Ende doch sogar am Fundament der Demokratie gekratzt?
Darüber reden wir jetzt mit dem Strafrechtler Udo Vetter. Er bloggt unter lawblog.de und ist jetzt live bei Deutschlandfunk Nova. Guten Abend, Udo.
Guten Abend.
Ja, wenn wir jetzt mal auf die Bild schauen, das ist ja so ein bisschen Journalismus wie im Wilden Westen. So bezeichnen auch andere Medien jetzt den öffentlichen Pranger, den die Bild da aufgestellt hat. Hat die Boulevardmarke da jetzt am Ende tatsächlich doch damit rechtlichen Boden verlassen?
Also daran besteht aus meiner Sicht überhaupt kein Zweifel. Die Medien dürfen ja nicht die Persönlichkeitsrechte von Betroffenen nur deshalb aufkündigen, weil diese möglicherweise Straftaten begangen haben oder zumindest Straftaten verdächtigt sind. Das geht so nicht.
Das ist natürlich wahrscheinlich auch der Chefredaktion der Bild bekannt. Die haben es aber trotzdem gemacht. Warum?
Ja gut, auf der einen Seite ist es so, dass es hier natürlich möglicherweise um sogenannte Randalierer geht oder Leute, die vielleicht was aus geplünderten, aus gestürmten Läden mitgenommen haben. Die werden möglicherweise wenig Neigung haben, sich mit Namen und Adresse über einen Anwalt bei der Bild-Zeitung zu melden und sich zu beschweren, zumal ja der Chefredakteur oder die Chefredaktion bereits durch die Blume hat wissen lassen, wenn dann Anwaltsbriefe eingehen würden, würde man natürlich auch selbstverständlich sofort die Polizei informieren über die Identität der Person. Das ist natürlich schon, das muss man sagen, ganz perfide. Da wird also bewusst in Kauf genommen, dass man die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen erheblich verletzt und geht dann einfach davon aus, dass man sozusagen straflos davonkommt.
Richtung Persönlichkeitsrecht hat Tanit Koch, die Chefredakteurin der Bild-Zeitung, getwittert. Das tritt hier hinter dem berechtigten öffentlichen Interesse zurück. Merke, keine Steine werfen, keine Titelseite. Was sagt der Jurist da, wenn er sowas hört?
Ja, ich wundere mich, dass die Rechtsabteilung der Bild-Zeitung entweder so klein oder so ausnehmend inkompetent ist, seine eigene Chefredakteurin so zu beraten. Das ist nämlich kompletter Humbug. Natürlich gibt es Ereignisse der Zeitgeschichte, da kann man zum Beispiel auch Fotos von veröffentlichen. Das geht dann aber nicht so weit, dass man sozusagen aus diesen Fotos die Porträts einzelner Betroffener, die ja nicht die Geschichte als solche sind, sondern dann ist es das Ereignis, also die Szenerie oder ähnliches, rausschneidet und dann großformatige Porträts als quasi oder sogar direkte Fahndungsaufrufe veröffentlicht. Das ist ein ganz klarer Verstoß gegen das Kunsturheberrechtsgesetz. Das sieht nämlich ganz eindeutig vor, dass niemand von sich Porträts in dieser Form veröffentlichen lassen muss. Und das muss man einfach nicht akzeptieren. Und das ist und bleibt rechtswidrig, auch wenn man sich da jetzt versucht, mit fadenscheinigen Argumenten rauszuwinden.
Da muss ich, Herr Perl, da muss ich mal immer hier zwischengrätschen. Weil ich gehe jetzt mal einfach davon, ich bin mal ganz naiv und denke mal so eine Jura-Abteilung bei so einem großen Verlag, die haben schon ordentlich was auf dem Kasten. Ist das am Ende so eine Kalkulation, die man aufstellt? Was passiert, wenn und wenn das jetzt doch nach hinten losgeht und wir müssen da was bezahlen, dass sie gucken, ob sich dann für uns dann am Ende das sich doch lohnt oder wie läuft sowas ab?
Ja gut, man muss davon ausgehen, dass die Kosten für eventuelle erfolgreiche Abmahnungen oder gar verlorene Gerichtsprozesse bereits in dem Preis der einzelnen Zeitung beziehungsweise in dem Preis, den eine Anzeigenseite kostet, mit einkalkuliert ist. Ich bin ja als Anwalt über 20 Jahre tätig und hatte natürlich auch öfter schon das Vergnügen mit den Verlagen von Boulevardzeitungen. Und da muss man ganz klar sagen, wenn die sozusagen dann auf kaltem Fuße erwischt werden, dann ist es mitunter oder meistens so, dass die dann auch relativ großmütig eben Schadensersatz oder Schmerzensgeld zahlen, wenn an dem Vorwurf etwas dran ist. Aber ich sag's mal so, das juckt diese Verlage dann nicht. Also es besteht hier schon ein bisschen die Vermutung, dass man sozusagen die eigene Finanzkraft über die juristische, über die Rechtslage stellt.
Dann lass uns doch nochmal jetzt auf das andere Aufreger-Medienthema rund um den G20-Gipfel schauen. Da geht es doch um nichts Geringeres als um die Pressefreiheit. Aufhänger war, dass 32 Journalisten, die für den Gipfel akkreditiert waren, nachträglich man ihnen diese Akkreditierung wieder entzogen hat. Angeblich hat man Erkenntnisse gehabt, die, ich sag mal, so hat es die Bundesregierung, glaube ich, gerechtfertigt, Regierungssprecher Steffen Seibert, auf Sicherheitsbedenken zurückzuführen sind. Jetzt ist die Entrüstung groß. Wie kann das sein, dass akkreditierten Journalisten, die unabhängig arbeiten und auf dem Boden der Pressefreiheit stehen, diese Akkreditierung entzogen wird? Was ist davon juristisch zu halten von dieser Diskussion?
Also der Bundesinnenminister hat es ja heute so formuliert, dass er gesagt hat, es habe gravierende Erkenntnisse gegen die Journalisten gegeben und die hätten eben dazu geführt, auch wenn man es sich nicht leicht gemacht habe, dass man die vom Gipfel ausgeschlossen habe. Ich persönlich frage mich, wie es sein kann, dass bei den ja sonst auch sicherlich zulässigen und geläufigen Vordergrundchecks im Vorfeld von seinem Ereignis solche Erkenntnisse nicht vorgelegen haben sollen und dann plötzlich solche gravierende neuen Ereignisse dazukommen. Also ich kann mir ehrlich gesagt kaum vorstellen, dass selbst linke Journalisten und die vielleicht für alternative Medien schreiben und trotzdem akkreditiert werden, plötzlich eine derart große Gefahr in so einer Zusammenballung von 32 Personen darstellen. Das erschließt sich mir nicht.
Was sagt das aus? Was kann man daraus lernen?
Ja gut, wir erfahren ja jetzt zusätzlich, das geht ja im Moment durch die Medien, dass es möglicherweise gar nicht so war, dass es neue Erkenntnisse gab, sondern mittlerweile heißt es ja, man habe nicht die personellen Kapazitäten gehabt, um diese Journalisten während ihrer Gipfelberichterstattung zu überwachen. Das Interessante daran ist, dass sich kein bundesdeutscher Journalist, auch die von ARD und ZDF, jemals erinnern könnten, dass sie über eine Überwachung auf Gipfeln informiert worden wären. Ich glaube eher, das ist möglicherweise der eigentliche Hintergrund und vielleicht auch eher der fast schon auch der juristische und politische Skandal, dass sich nunmehr herausstellt, dass Journalisten, die akkreditiert sind, auf derartigen Gipfelveranstaltungen und womöglich auch woanders tatsächlich beschattet werden. Das ist ja eine Katastrophe für die Pressefreiheit, wenn das Bundeskriminalamt oder das Bundespresseamt für sich in Anspruch nimmt, Journalisten, denen es denn die Tätigkeit auf einem Gipfel zum Beispiel gestattet hat, noch verdeckt zu kontrollieren. Das sind Methoden, die, meine ich, besser in andere Staaten gehören, aber nicht in unseren Rechtsstaat.
Das berichtet ja sogar die Süddeutsche Zeitung. Ja. Demnach überwacht das Bundeskriminalamt offenbar seit Jahren Journalisten bei diesen Gipfeltreffen. Erwartest du da jetzt eine juristische Aufarbeitung?
Natürlich, es wird sicherlich eine juristische Aufarbeitung geben. Man kann davon ausgehen, dass die einzelnen betroffenen Journalisten klagen. Aber ich gehe davon aus, dass auch Journalisten, die gerade nicht betroffen waren, also nicht zu dem Kreis der 32 gehören, jetzt gerne vom Bundespresseamt wissen möchten, werde ich denn, wenn ich Gipfelarbeit leiste, Presseberichterstattung mache, auch heimlich von BKA-Beamten observiert? Das ist ja ein ganz gravierender Eingriff in die Pressefreiheit, denn Journalisten, die sich beobachtet und überwacht fühlen müssen, können naturgemäß ihre Arbeit ja zumindest nicht mehr im Sinne einer vierten Gewalt, die sie ja nach dem Bundesverfassungsgericht sein sollen, nachgehen.
Dass Journalisten jetzt den Wunsch haben, das zu erfahren, ob sie überwacht werden oder nicht, ist verständlich. Aber gibt es denn auch formal juristisch sozusagen eine Rechtsgrundlage dafür, dass sie diese Auskunft vom Bundespresseamt, vom Bundeskriminalamt oder von wem auch immer bekommen können?
Ja, natürlich. Erstmal ist zu fragen, aufgrund welcher Rechtsgrundlage agiert das Bundeskriminalamt. In Frage kommt da hier nur der Paragraph 5 des BKA-Gesetzes, das den Schutz ausländischer Staatsoberhäupter in die Aufgabe der Polizeibehörden stellt. Allerdings ist das natürlich dann abzuwägen gegen das Grundrecht auf Pressefreiheit, das ja auch Journalisten natürlich in erster Linie genießen. Und hier besteht dann die Möglichkeit, wenn es erstens für jeden Journalisten eben entsprechende Auskunft zu verlangen, wann und wo wurde ich heimlich observiert, und B, für den Fall, dass das eben stattgefunden hat, kann man dann als Journalist eine Klage einreichen mit dem Antrag, dass eben zumindest nachträglich die Rechtswidrigkeit festgestellt wird. Und wenn wir es jetzt ganz juristisch weiterstimmen, kann man möglicherweise sogar einklagen, dass so etwas künftig nicht mehr passiert.
Dieser Aspekt der Pressefreiheit, wie sehr hat dich das vielleicht auch überrascht oder erschüttert? Kann man das sagen oder war das irgendwie schon absehbar? Wie würdest du das einordnen für dich persönlich?
Ich hätte bis heute Vormittag, als ich die Berichterstattung gelesen habe, es nicht für möglich gehalten, dass bei uns das Bundeskriminalamt Journalisten überwacht, ohne dass diese davon wissen. Also ohne, man kann natürlich sagen, hier ist ein Sicherheitsbereich, hier dürft ihr nicht rein oder ähnliches, aber das muss ja offen und transparent sein, dass sozusagen polizeiliche Tätigkeit im Stil der Schlapphüter, also der Geheimdienste, ausgeübt wird und Journalisten heimlich über die Schulter geguckt wird womöglich und vielleicht sogar festgehalten wird, mit wem führen die Gespräche, mit wem ziehen die sich in ein Hinterzimmer zurück, wer kommt auf deren Hotelzimmer, war für mich bisher schlechtweg nicht nachvollziehbar. Und ich glaube, das ist einfach auch ein schwerwiegendes Problem, das uns noch beschäftigen wird. Denn derartige Eingriffe in die Pressefreiheit, ich wiederhole mich da, sind eigentlich eher ein Zeichen für Staaten, die das Prädikat Rechtsstaat nicht mehr verdienen.
Jetzt. Dann fragen wir es nicht.
Sag, Herr Pferd.
Ich wollte nur wissen, wahrscheinlich ist es auch der Blick in die Glaskugel, aber Bundesjustizminister Maas hat ja heute Aufklärung angekündigt. Wird sich denn auf absehbare Zeit was ändern? Das ist doch wahrscheinlich auch nur Wahlkampfgetöse.
Ich halte das nicht für Wahlkampfgetöse. Also ich denke auch, dass hier ja auch die unmittelbare Betroffenheit aller Journalisten, die in Deutschland politisch schreiben und recherchieren, hier betroffen ist. Und ich denke, eigene Betroffenheit wird sicherlich dazu führen, dass es nicht bei einem Sturm im Wasserglas verbleibt. Denn hier ist letztendlich natürlich nicht nur politischer Druck im Sinne von Meinungsäußerungen gefragt, sondern ich glaube, da müssen sich auch die Verlage für die Journalisten arbeiten fragen, ob sie da nicht ein paar Euro in die Hand nehmen und auch mal einen juristischen Sturm verursachen. Und ich bin mir ziemlich sicher, der wird eine größere Welle verursachen, als in ein Wasserglas passt.
Sagt Udo Vetter. Ihr könnt auch Beiträge von ihm lesen auf lawblog.de. Das ist nämlich sein Blog rund um Jura-Themen. Herzlichen Dank, Udo.
Schönen Abend.
Deutschlandfunk Nova.
Herr Pähler.
Ja.
Ich habe mal ein paar Fragen für dich.
Okay.
Was ist Medienjournalismus?
Nächste Frage.
Welche medienjournalistischen Themen finden ihren Weg in die Öffentlichkeit?
Viele.
Wer sind die Akteure, die über die eigene Branche kritisch berichten?
Meistens gescheiterte Medienjournalisten. Journalisten ohne Medien.
So wie Herr Pähler.
Nicht? Ist das falsch?
Ich weiß es nicht.
Ich habe, glaube ich, wieder nicht aufgepasst.
Die Antworten interessieren mich wirklich gerade, weil wir auch ein solches Medienmagazin hier Woche für Woche bei Deutschlandfunk Nova durchstehen, kann man fast sagen.
Ja.
Und eigentlich hätte es uns beiden, glaube ich, nicht geschadet, wenn wir mal eine ordentliche Ausbildung zu diesem Thema gemacht hätten. Und es gibt nämlich so ein Seminar, was sich genau damit beschäftigt,
okay,
nämlich mit Medienjournalismus. Und das wird Jahr für Jahr angeboten, aber ich verpasse immer die Anmeldefrist.
Wann ist die denn? Vielleicht sollten wir uns jetzt anmelden fürs nächste Jahr.
Kann man das schon? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, gerade findet dieses Seminar nämlich statt. Es ist ein Seminar von der Grimme-Akademie, sprich vom Grimme-Institut. Es ist, sie haben darüber geschrieben, ein Kompetenz- und Qualifizierungsseminar. Guck, ich komme schon stolperfrei durch den Titel, das ist qualifiziert uns vielleicht schon
Daumen
mitmachen.
Hoch.
Eine Woche Medienjournalismus wird da knallhart gepaukt für junge Journalisten, die dann auf renommierte Referenten treffen. Und der Ort ist auch ganz günstig, nämlich bei uns im Funkhaus. Und vier der Teilnehmer sind heute hier bei uns zu Gast und haben sich mal bereit erklärt, uns ein bisschen Nachhilfe zu geben hier im Bereich Medienjournalismus. Und deswegen sage ich herzlich willkommen, Olga, Melissa, Jonas und Ben. Schön, dass ihr bei uns seid.
Hallo.
Hallo. Hallo. Guten Abend.
So, also Herr Pell und ich kriegen jetzt einen kleinen Crashkurs.
So hören sich also Medienjournalisten an.
Vorgestern ging es für euch los, dass ihr euch mit dem ersten Medienjournalismusbereich ja dann auch da beschäftigt habt. Wir haben ja gerade über den Bereich G20 gesprochen. Inwieweit war denn die Medienberichterstattung rund um G20 bei euch im Seminar schon ein Thema?
Also wir haben da mehrfach tatsächlich drüber gesprochen, haben natürlich nochmal über den Aspekt der Pressefreiheit gesprochen, inwiefern das in Ordnung ist, dass da Akkreditierungen eingezogen werden. Spoiler, wir finden eher nicht. Und haben außerdem nochmal über die Berichterstattung an sich gesprochen, also wie das im Endeffekt aufgezogen wurde.
Was habt ihr da festgestellt? Habt ihr da auch eine einheitliche Meinung?
Ja, wir haben vor allem darüber gesprochen, wie es aussieht mit Voyeurismus während solcher Protestsituationen. Also, dass halt super viele Selfies machen oder halt bei Instagram was posten und so weiter. Genau, da, über den Aspekt haben wir auch nochmal gesprochen.
Was waren dann so die Resultate der Diskussion? Was habt ihr da mitgenommen?
Wir haben überlegt, ob das dann nicht ein bisschen verwässert wird dadurch, dass man das jetzt so auf Social Media teilt und dass das quasi so einen Festival-Charakter annimmt. Andererseits natürlich hat man auch die Bilder gesehen von den ganzen Gewaltausschreitungen und so weiter. Das steht dann halt im harten Kontrast zwischen den friedlichen Demonstranten und den Leuten, die das halt so auf Social Media propagieren.
Also auf der einen Seite die ethische Frage, auf der anderen Seite die juristische. Es gibt aber auch die politikwissenschaftliche vielleicht. Dazu kommen wir vielleicht gleich.
Ja, aber erzähl doch gerne mal den Aspekt.
Ja, was mich noch interessieren würde, diese ganze Geschichte mit Pressefreiheit, juristisch abgehandelt, ethisch abgehandelt, aber spiegelt sich das nicht auf die Bundestagswahlen wieder? Also führt das nicht mehr zur Politikverdrossenheit? Oder führt das nicht zur Politikverdrossenheit?
Inwiefern meinst du das?
Wo die Leute dann sagen, okay, ja, Pressefreiheit gibt es vielleicht bei uns nicht mehr und dann gehe ich eben auch nicht wählen.
Das ist ja auch so ein bisschen das allgemeine Gefühl, ne, dass sowieso die Presse nicht frei berichten kann, was viele haben, nicht wenige auf jeden Fall. Da ist das man so dann auch tatsächlich oft erschrocken. Wenn ihr das jetzt so diese ganzen Themen hört, ja, wenn ihr euch damit auseinandersetzt, macht euch das Angst, gerade wenn ihr so auch noch relativ am Anfang eurer beruflichen journalistischen Karriere steht, oder motiviert euch das eher noch viel stärker in den Beruf reinzugehen? Wie ist das bei euch? Ich weiß nicht. Jonas, was meinst du?
Also ich finde, man muss sich definitiv, also die Zeit ist reif, sich immer mehr kritischer mit Medien zu beschäftigen. Und man darf, glaube ich, als guter Medienjournalist nicht davor zurückschrecken, Verlage zu kritisieren, wenn sie massenhaft Leute entlassen. Man darf auch nicht davor zurückschrecken, irgendwie Steffen Seibert zu hinterfragen, wenn er irgendwie vielleicht eine schwarze Liste an Journalisten anordnet mit Leuten, die nicht bei G20 berichten dürfen. Also man muss da, glaube ich, auch ein bisschen Mut haben dafür.
Merkst du selbst oder auch in euren Diskussionen, dass das aber trotzdem ein Mut ist, den man auch erstmal sich erarbeiten muss, weil ein Stück weit, gerade wenn man am Anfang einer Karriere ist, da will man sich vielleicht ja auch keine Wege verbauen.
Total. Also es gehört natürlich ordentlich Mut dazu. Ich überspitze jetzt mal dem Chefredakteur zu sagen, so mit breiter Brust, wie denn jetzt so richtiger Journalismus funktioniert. Da muss man sicherlich aufpassen und den richtigen Ton treffen, aber ich glaube, man muss, also gerade Journalismus, man will sich kritisch mit Dingen auseinandersetzen und da muss man das auch ein bisschen und vielleicht auch sich in der Redaktionskonferenz da auch mal durchsetzen.
die Olga noch was?
Ja, also es ist gerade die Balance zwischen kritisch sein, also eben mutig mit der Sache umgehen und zurückhaltend sein. Und das finde ich immer spannend.
Was habt ihr denn von den Referenten noch mitgenommen, was sie euch gesagt haben? Gab es da so ein paar Gedanken, die euch besonders fasziniert, motiviert oder vielleicht demotiviert haben? Was ist euch da noch im Kopf geblieben bisher? Da überlegen jetzt alle, die Melissa grinst, der Ben hat was.
Genau, also wir haben heute noch mit Juliane Wiedemeyer gesprochen vom Altpapier von evangelisch.de und sie hat uns auch nochmal gesagt, dass Medienjournalismus, und das unterstütze ich auch von ganz nie wichtiger als jetzt war, also dass es jetzt einfach das falsche Signal ist, den Kopf in den Sand zu stecken, nur weil man vielleicht mal nicht ganz zufrieden ist. Aber sie hat eben auch gesagt, dass guter Medienjournalismus immer fair und unabhängig sein muss und dass man eben auch Medien mehrere Chancen gibt. Also wenn man irgendwann mal kritisch über eine Zeitschrift, eine Zeitung berichtet hat, dann trotzdem auch beim nächsten Lesen wieder fair an die Sache rangehen muss und sich sagen muss, okay, heute ist bestimmt wieder gut. Und wenn dann eben doch nicht, muss man dann da auch wieder kritisch drüber berichten.
Wie ist denn eigentlich so der Befund, wenn wir sozusagen, wenn Medienjournalismus immer wichtiger wird, heißt das eigentlich, wir brauchen noch mehr Medienjournalismus und dementsprechend auch noch mehr Medienjournalisten? Oder ist es eigentlich eher der Ansatz, dass der Medienjournalismus besser werden muss?
Total. Und mutiger? Ich finde gerade, wir haben ja gerade über die Verlage schon ein bisschen gesprochen, gerade in den Verlagen, also wenn man sich irgendwie die Medienseiten anguckt, bei den Tageszeitungen, wenn da überhaupt noch Medienberichterstattung stattfindet, dann ist es irgendwie über den neuesten Tatort oder aber so wirklich kritisch sich mit Medien auseinanderzusetzen, findet zum Beispiel auf den Medienseiten kaum noch statt. Und das ist unendlich schade. Und es ist gut, dass ihr so ein Programm habt, so ein Medienmagazin, aber auch andere Medienmagazine wie zum Beispiel Zapp oder so es gibt, die sich wirklich kritisch damit auseinandersetzen. Aber das ist vor allen Dingen, passiert Rundfunk und das passiert im Online. Aber ich finde gerade auch die Tageszeitungen machen sich da einen ganz schön schlanken Fuß.
Ja, aber ich glaube, das ist halt genau das Problem. Es passiert halt eher im Rundfunk und eher im Öffentlich-Rechtlichen, aber das kommt dann halt irgendwie nicht so an die Massen ran. Und ich finde, ich komme aus der Medienpädagogik und ich finde, da muss dann schon viel früher angefangen werden, den Kindern beizubringen, so funktioniert ein Beitrag und so funktioniert das, damit die nicht irgendwann zu frustrierten Mitte-40-Jährigen anwachsen und die dann sagen, ach, ihr lügt doch alle, ihr steckt doch alle mit dem Staat unter einer Decke.
Und dann bei Pegida mitrennen.
Zum Beispiel.
So, alles in allem, wollt ihr denn tatsächlich jetzt mal was mit Medien machen und Medienjournalisten in dem Sinne auch werden? Oder ist das für euch erstmal nur so ein Reinschnuppern in ein Teilarbeitsfeld des Journalismus?
Wie ist das bei dir, Ben?
Also ich habe tatsächlich schon lange festgestellt, dass ich Medien total spannend finde und auch schon relativ früh über diverse Magazine im Internet mich da informiert. Ich hoffe, ich schleim nicht zu sehr, wenn ich erzähle, dass auch was mit Medien dazugehört.
Nein, das ist kein Schleim.
Und ich bin vor einem Jahr mal relativ zufällig in Dresden in einen Medienblog hineingeschlittert, den Flurfunk. Und seitdem habe ich dann wirklich mal angefangen, Medienjournalismus zu betreiben, mich mit der Branche auseinanderzusetzen, wo ich eben auch selbst arbeite. Und ich halte das für ein unglaublich spannendes, ein unglaublich wichtiges Feld. Und ich kann mir das auf jeden Fall sehr gut vorstellen später.
Melissa, wie ist das bei dir?
Also ich muss sagen, der Journalismus ist für mich eher so ein Nebending, weil ich dann denke, okay, ich möchte lieber dann in die Medienpädagogik, also zu den Kindern, aber vielleicht kann man das schon an die vermitteln.
Und bei dir, Ben?
Jonas, Entschuldigung. Kein Problem, Heinrich. Nee,
Herr Peiler, jetzt wurde dein Vorname verraten.
Ich glaube, das ist überhaupt kein Thema. Ich glaube, für Medienjournalismus braucht man, um das gut zu machen, braucht man natürlich ein gutes Netzwerk und das war heute zum Beispiel, oder dass dieser Medienworkshop bei der Grimm, beim Grimme-Institut oder bei der Grimme-Akademie ist dafür ein guter Einstieg. Aber man braucht natürlich eben Leute, die einem was erzählen und man muss gut in der Branche vernetzt sein. Und das geht natürlich nicht hoppla die hopp, aber man kann zum Beispiel schon anfangen, einfach mal auf seinem eigenen Blog sich kritisch damit auseinanderzusetzen, was irgendwie gerade so in der Tagesschau passiert oder was irgendwie die Bild-Zeitung gerade für einen unglaublich komischen Aufmacher gemacht hat. Also das finde ich schon ja.
Das plädiert also, Medienjournalismus.
Selber richtig? Bloggen finde ich übrigens ist eine sehr, sehr gute Botschaft. Das kann man nicht oft genug sagen. Olga, was machst du? Was hast du noch da im Kopf?
Also ich bin absolut der Quereinsteiger in der Branche. Ich habe was ganz anderes studiert, nichts mit Medien. Ich habe Sozialpolitik studiert. Dann kam aber der große Umbruch durch das Praktikum.
Das war bei Daniel auch so übrigens.
Echt? Ach cool. Ja, und dann kam eben der große Umbruch, wo ich dann durch das Praktikum in die journalistische Tätigkeit reingerutscht bin als Moderatorin und Redakteurin. Und ich glaube, zu guten Journalisten gehört sich zu informieren über unterschiedliche Medien, über unterschiedliche Themen. Und das deckt ja auch das Seminar des Grimme-Instituts ab.
Zur letzten Frage. Ihr bleibt ja noch ein bisschen bei uns nachher fürs Köpfe-Quiz. Meine Frage an euch ist an dieser Stelle, wer von euch hat eigentlich schon mal bei Facebook einen Beitrag gemeldet und hat sich gewundert, warum der nicht gelöscht wurde? Habt ihr da Beispiele? Eine Hand geht hoch auf jeden Fall. Wie hast du dich da gefühlt?
Ja, irgendwie ein bisschen im Stich gelassen. Mhm. Und das war halt auch, dass das von mehreren Leuten gemeldet wurde, aber trotzdem nicht gelöscht wurde. Deshalb. Aber da stößt man, glaube ich, auf Barrieren. Ich weiß nicht, wie man dem entgegenwirken könnte.
Die große Frage ist ja auch, wer sitzt da eigentlich am anderen Ende und kontrolliert dann diese Meldung? Seit dieser Woche sind wir ein bisschen schlauer. Das war nämlich auch ein Medienthema. Zwei Journalisten durften erstmals in Deutschland in das Löschzentrum von Facebook bei Berlin rein. Unter anderem war unser Dennis Horn dabei. Und was er da erlebt hat, beziehungsweise wie jetzt auch die Medienberichterstattung in dieser Woche ist, das kennen wir gleich hier bei Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Im Westen von Berlin, ja, ganz weit im Westen, da steht ein Bürogebäude, das nennen manche nur die Festung. Es ist streng abgeschirmt. Dort arbeiten die Menschen, die für Facebook kontrollieren, welche Inhalte gelöscht werden, weil sie gegen die Regeln verstoßen, gegen die Gemeinschaftsstandards des Netzwerks. Öffentlich ist es bekannt als das Facebook-Löschzentrum in Berlin.
Vor einiger Zeit, da erinnern wir uns noch gut dran, gab es Berichte über schlechte Arbeitsbedingungen dort, eine hohe psychische Belastung und undurchsichtige Regeln. Außerdem gilt ab Oktober ja das neue Netzwerkdurchsetzungsgesetz von Bundesjustizminister Heiko Maas. Darin steht, dass soziale Netzwerke offenkundig strafbare Inhalte löschen müssen, und zwar, wenn sie darauf hingewiesen werden, und dann innerhalb von 24 Stunden. Das wäre dann auch ein Job, den die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Löschzentrum machen müssen.
Die Festung wird dieses Bürogebäude genannt. Ja, warum wohl? Weil bisher niemand rein durfte. Dann kamen die gerade von dir genannten Berichte um die angeblich schlechten Arbeitsbedingungen und dann die Diskussion um Hasskommentare und Desinformation und dann eben auch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Und jetzt, ja, jetzt dürfen plötzlich Menschen rein. Erst Renate Künast und Gerd Billen, zwei Politiker also. Renate Künast als Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90 Die Grünen und Gerd Billen als Staatssekretär im Bundesjustizministerium.
Tja, und Facebook hat zum ersten Mal jetzt auch Journalisten reingelassen. Davon haben wir dann diese Woche in den Medien erfahren. Dennis Horn war nämlich mit dabei und Herr Päder, du wurdest quasi im Fernsehen davon überrascht.
Ja,
ne? Wie war das bei dir?
Ich hatte so an dem Tag so einen schönen analogen Tag und kam abends irgendwie erschöpft nach Hause, schaltete die Tagesthemen ein und mir sprang Dennis Horn entgegen und war natürlich ganz gebannt. Und am nächsten Morgen, als ich wieder aufstand, also ich bin sozusagen mit Dennis Horn ins Bett gegangen, war er schon wieder da. Er lag quasi neben mir, beziehungsweise kam aus meinem Radiowecker. Das war ein doch sehr intimes Erlebnis, sage ich mal.
Und er ist jetzt schon wieder da. Hallo Dennis.
Hallo.
Warum warst du da? Wie kam es zu diesem überraschenden Auftritt? Hätte man ja erstmal so nicht vermutet.
Ja, ich bin angerufen worden, ganz einfach. Also ich habe ja dadurch, dass ich immer wieder über Facebook berichte, auch einen Draht zur Pressestelle dort. Wir haben häufig miteinander zu tun, weil es viele Rückfragen gibt in der Berichterstattung. Und Facebook hat sich dazu entschieden, vier Medien dort reinzulassen. Das war die dpa, das war als Online-Medium Spiegel Online, das war als Printmedium Die Zeit und wir waren das einzige Kamerateam, das dort rein konnte, mit der ARD. Und wir haben dann geguckt, wo wir das platzieren. Ich habe mir einen Kollegen aus Berlin gesucht, Justus Kliss vom RBB, mit dem ich das dann gemeinsam gedreht habe. Und wir haben das dann in den Tagesthemen und im ARD-Morgenmagazin untergebracht.
Und auch überall sonst in der ARD. Aber was waren denn deine Erwartungen an diesen Termin?
Ich hatte keine Erwartungen, keine großen zumindest. Also es ist ja klar, dass das in so einem Fall, das ein fein orchestrierter Termin ist. Facebook macht das natürlich, um das Image aufzupolieren. Und dementsprechend ist sowas ein Termin, der sehr sauber vorbereitet ist und in dem keine Dinge schiefgehen in diesem Sinne. Also ich hatte da keine großen Erwartungen. Was aber spannend war, war dann am Ende, dass es doch recht transparente Einblicke zumindest in Teilen gab. Also klar, gut durchgeplanter, gut strukturierter, kurzer Termin. Aber es war doch ein Eindruck, den man am Ende von diesem Löschzentrum und seinen Mitarbeitern hatte, der einigermaßen authentisch war.
Wie lief denn alles so ab konkret?
Also das war ein 3-Stunden-Termin. Wir haben einen langen Vortrag bekommen von Arvato. Das ist die Tochter von Bertelsmann, die in Berlin dort auf diesem Gelände ein großes Gebäude hat, 5 Etagen hoch, und in dem sitzt dieses Löschteam von im Moment 650, bald 700 Mitarbeitern. Und der Vortrag von Arvato hat sich beschäftigt mit den Arbeitsbedingungen dieser Mitarbeiter. Ihr habt es eingangs erwähnt, dass die umstritten sind, dass da heftige Vorwürfe gemacht werden von ehemaligen und laut Süddeutsche Zeitung Magazin auch aktuellen Mitarbeitern. Und die haben uns dann erklärt, wie eingestellt wird, wie das Verfahren ist, Leute daran zu führen, wie es aussieht, ob jeder sich Videos mit Enthauptungen, Mord, Totschlag, Gewalt angucken muss oder nur bestimmte Mitarbeiter, wie der Kontakt zu Psychologen aussieht und so weiter. Wir sind dann durch die Büros gegangen, haben uns einen Eindruck dort verschafft und hatten dann die Möglichkeit, mit Mitarbeitern dieses Löschzentrums auch zu sprechen, 3 Stück, die von Facebook gestellt wurden. Und konnten dann als ARD am Ende noch Aufnahmen machen, unter recht harten Bedingungen, 15 Minuten lang höchstens. Wir durften keine Interviews führen, außer mit dem Facebook-Sprecher, was auch ein Novum ist übrigens. Und mit den Mitarbeitern des Löschzentrums nur ohne Kamera sprechen, aber draus zitieren.
Aber ihr habt mit diesen 3 sprechen dürfen. Wer war das und was haben die euch erzählt?
Also das waren 3 Mitarbeiter, die offenbar bereit waren, auch mit den Medien zu sprechen, 25 bis 38 Jahre alt. Eine war vorher Spiele-Grafikdesignerin, die andere hat als Social-Media-Managerin für ein Startup gearbeitet, der dritte als Landschaftsgärtner. Also Leute, die vorher überhaupt bis auf die Social-Media-Managerin nichts mit dem Geschäft zu tun hatten, was dort zu tun ist. Und die 3 haben uns berichtet von ihrem Umgang mit heftigen Inhalten. Eine erzählte, dass sie eine gute Woche dort gearbeitet hat, als sie ihr erstes Enthauptungsvideo sah, dann rausgelaufen ist und geheult hat, wieder reinging und seitdem mache ihr das nichts mehr aus. Ich habe zwischen den Zeilen auch bei den anderen Mitarbeitern gehört, dass sie ein bisschen abstumpfen auf diese Arbeit. Und gleichzeitig sind die enorm stolz darauf, was sie da machen. Und einer hat zum Beispiel uns erzählt, was wir hier sehen, das muss jemand anderes nicht mehr sehen. Also eine, wie Sie sagen, auch für die Gesellschaft wichtige Arbeit.
Was hat Facebook euch denn nicht gezeigt?
Die Arbeit am konkreten Objekt, also Postings und die konkrete Entscheidung, warum wird ein solches Posting jetzt online gelassen oder nicht. Man muss dazu aber auch sagen, dass in dem Moment Facebook sein Datenschutzversprechen gegenüber den Nutzern gebrochen hätte, wenn sie uns die Arbeit am konkreten Objekt gezeigt hätten. Dann wären wir mit einer ganz anderen Story nach Hause gekommen. Also wenn es um ganz konkrete Fragen geht, Zahlen, wie hoch ist die Quote der Fehlentscheidungen, wie sieht die Software aus, also als ganz konkrete Ansicht oder Beispiele mal zu sehen. Warum wird dieses Posting entfernt, warum nicht? Das war alles nicht zu sehen. Und der Kollege Götz Herrmann von der Zeit hat in seinem Artikel jetzt für die aktuelle Ausgabe sehr treffend geschrieben, man hätte so gerne mit diesen Menschen noch über all die Grauzonen und Graubereiche gesprochen, aber dafür war dann leider keine Zeit mehr da. Hm.
Der Jonas, der hier auch noch zu Gast ist aus dem Grimme Medienjournalismus Seminar, hatte noch gerade eine interessante Frage, die mir während der Musik zugeworfen. Und Jonas, magst du die einfach nochmal weiterreichen an Dennis?
Ja, Dennis, ich fand total interessant, was es eigentlich mit dir gemacht hat, also und mit den Mitarbeitern. Also wie geht es einem danach, wenn man mit den Leuten gesprochen hat?
Ganz offen gestanden, nicht anders als vorher. Wir waren ja in diesem Wahn der Berichterstattung. Wir wussten, wir haben da eine recht exklusive Geschichte. Dann ist man sehr auf die Story fixiert und macht sich seine Gedanken wahrscheinlich eine Woche oder zwei Wochen später. Vielleicht kommt das noch. Mit mir hat das recht wenig angestellt. Ich sehe dieses Unternehmen nicht anders als vorher. Ich kenne Facebook als recht verschlossenes Unternehmen, das aber in den vergangenen zwei Jahren sich sehr zaghaft, aber immerhin ein bisschen öffnet. Und das Gespräch mit den Mitarbeitern hat mir einfach nur einen recht unverstellten, authentischen Blick auf einige Mitarbeiter gegeben, wie sie damit umgehen. Aber ich muss halt gleichzeitig sagen, ich frage mich jetzt auch nach dem Termin, wo sind die Mitarbeiter, mit denen das Süddeutsche Zeitung Magazin gesprochen hat, die ja vor zwei Monaten noch geschrieben haben, dass sie auch mit noch aktuellen Mitarbeitern gesprochen hätten, die weiter schlechte Arbeitsbedingungen anprangern und dass sie Probleme haben, träumen und denen das nachhängt, diese Dinge, die sie dort sehen. Solche Leute haben wir da nicht gesehen. Und das ist das, was mir ein bisschen nachhängt. Also ich sehe ein paar Mitarbeiter, die, wenn man es negativ nennen möchte, abgestumpft sind. Ich sehe aber auch Mitarbeiter, die da mit einem großen Stolz und einem Bewusstsein dafür da dran gehen, warum sie das machen. Und frage mich, ob das so stellvertretend sein kann. Das weiß ich nicht.
Wenn du jetzt schon so hier und da so ein paar Zweifel auch streust, authentische Mitarbeiter auf der einen Seite ja, aber dir hat auch einiges gefehlt. So alles in allem bei diesem, wie du sagst, durchorchestrierten Besuch. Für wie ehrlich hältst du diesen Besuch jetzt und das, was ihr dort mitnehmen konntet?
Für gezielt ehrlich. Also das Gespräch mit den Mitarbeitern war sehr unverstellt und man muss sagen, dass es bei großen Firmen auch Usus ist, dass sie einem Ansprechpartner stellen. Wir hatten auf der Fläche im Großraumbüro auch die Möglichkeit, Leute mal einzeln anzusprechen. Und da war mein Eindruck aber ähnlich, dass das keine in sich zusammengekauerten, fertigen Gestalten sind, sondern dass sie da mit einem Selbstbewusstsein arbeiten und diesen Job erledigen. Das war ehrlich. Alles andere, das Gespräch mit den Menschen von Arvato, von Facebook, lässt für mich am Ende noch sehr viele Fragen offen. Immer dann, wenn es konkret wird, wird geblockt. Das ist das, wie wir Facebook kennen. Und ich glaube, dass sich da noch viel Spielraum befindet.
Facebook hat in dieser Woche zum ersten Mal überhaupt Journalisten in sein Löschzentrum in Berlin gelassen. Einer von denen war Dennis Horn. Und hier in Was mit Medien hat er uns davon berichtet.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien.
Ach, Herr Pähler.
Ja.
Du alter Medienmensch. Wollen wir noch eine Runde spielen?
Wenn es denn sein muss.
Oh. Wir haben ja noch weiter Besuch von Olga, Melissa, Jonas und Ben. Und die haben uns tolle Medienfragen
mitgebracht. Das wird sich noch rausstellen, ob das tolle Fragen sind.
Naja, ich bin gespannt. Und Herr Peter, suchst du dir doch mal einen Namen raus, der jetzt hier die erste Frage stellt.
Was soll das denn sein? Dann fange ich hinten in meiner Liste an. Benjamin.
So, wir hatten gestern...
Ist die Frage, sorry, nur für mich oder für uns?
Für uns beide. Ah, ja, okay, eher reinrufen, oder? Würde ich mal sagen. Okay.
Wir hatten gestern Besuch vom Medienmagazin ZAP. Und deswegen würde ich gern von euch wissen, wer denn die allererste Moderation des Medienmagazins ZAP innehatte.
Ich weiß es.
Ich weiß es nicht.
Das war eine Frau, glaube ich. Und zwar Anne Will.
Gerhard Delling.
Ja, also bis auf den Namen war er alles richtig.
Anne Will hat Palazzo gemacht. Das war im WDR ein Medienmagazin. Ich erinnere mich.
Na, guck mal, der Delling ist dann doch lieber zum Sport gegangen.
Ja, ja.
Was Ordentliches.
Der macht jetzt was ordentlich. Der macht kumpelhaften Sportjournalismus. So. Ja. Okay, dann gucken wir mal weiter. Dann würde ich mich jetzt über eine Frage von Melissa freuen.
Ja, ich war gerade ein bisschen unkreativ in der Fragenfindung, deshalb wollte ich einfach mal wissen, wie gut ihr Udo Vetter zugehört habt.
Oh. gar nicht.
Ja, auf den wievielten Paragraphen des
Paragraph BKA... Paragraph 5.
Oh, okay. Das war sehr gut.
Was denn? Worum geht's eigentlich?
Es ging darum, auf welchen Paragraphen sich vom BKA-Gesetz gerade bezogen wurde. Ah. Da war direkt die richtige Antwort.
Dankeschön.
Ehrlich gesagt ist es mir nur sozusagen tatsächlich, das war die einzige Stelle, wo ich zugehört habe. Ich habe gedacht, guck mal, wie sozusagen der Artikel im Grundgesetz, der die Pressefreiheit regelt, auch die 5. Hat zwar keinen Bezug, aber es war meine Eselsbrücke.
Tja, das ist deine Juranote, glaube ich, ne, Herr Peller?
Ja, ich glaube auch. Ja. Bitte?
Jonas hat auch eine Frage, die wünsche ich mir jetzt.
Ja, es gibt ja einen US-Präsidenten, einen neuen, der unglaublich fleißig in den sozialen Netzwerken aktiv ist. Mhm. Und dessen Namen ich aber nicht in den Mund nehmen will, deswegen will ich es mal so formulieren. Wie viele Follower hat denn Mr. T aktuell gerade. Herr Peter darf aber nicht nachgucken jetzt.
Nee, mache ich nicht.
Wie viel dürfen wir daneben? Wenn er dran ist, Herr Peter. Ich sag jetzt einfach mal, er hat 21 Millionen Follower.
Nein, er hat mehr.
Er hat mehr.
100 Millionen.
Er hat 33,6 Millionen Follower.
Da, da war ich näher dran.
Aber ich habe gesagt.
Aber du hast nur gesagt mehr, ne?
Ja.
Hat er auch eine Zahl gesagt?
Ich habe eine Zahl gesagt. Ich habe
ja.
Ja, ist okay, das ist dein Punkt.
1:1, juhu! Und jetzt dann haben wir noch eine Frage von der Olga.
Genau.
Ben hat ja schon den NDR angesprochen. Meine Frage wäre jetzt, welches norddeutsche Land findet ihr nicht unter ndr.de?
Was zählt denn zu Norddeutschland?
Also Mecklenburg-Vorpommern?
Mecklenburg-Vorpommern.
Gehört dazu.
Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen.
Das war gleichzeitig.
Was sagt die unabhängige Jury? War es gleichzeitig?
Meine Daniel Fiene.
Würde ich auch meinen und damit auch genickt. Herr Peller.
Du hast Bremen gesagt in deiner Aufzählung, das war ja noch nicht die Antwort. Sorry, mal Leute, wenn ihr Medienjournalisten werden wollt, dann müsst ihr etwas objektiver werden.
Gleichstand, oder, Herr Peller?
Na gut.
Ach toll. Wisst ihr was, kommt ja einfach wieder, wenn das nächste Mal wieder ein Medienjournalismus-Seminar seid, wo ihr dran teilnehmt und dann spielen wir weiter. Schön was, danke, dass ihr uns besucht habt. Das waren die Teilnehmer oder einige der Teilnehmer vom Medienjournalismus-Seminars des Grimme-Instituts, was in dieser Woche stattfindet. Und Herr Peller,
ja?
Wir sollten uns dafür das nächste Jahr auch mal anmelden.
Das sollten wir tun, wir machen das jetzt.
Und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.